Liebe Geschwister, es ist schon eine Weile her, dass ich das letzte Mal hier stehen durfte. Ich freue mich, dass heute wieder eine Gelegenheit ist, und es ist jedes Mal für mich, wenn ich Gedanken von Gott weitergeben darf, wenn ich das, was er in mich hineingelegt hat, euch mitteilen darf, dass ich da innerlich unruhig bin, nervös bin. Aber das wird es sich wohl nie geben. Es wird in diesen Tagen viel darüber nachgedacht, ob das Geschehen, was wir so in geballter Ladung nacheinander erleben, Pandemie, Krieg, Krisen, ob das nicht Zeichen der Endzeit seien. Und ich habe mich mal darüber hergemacht und gedacht, das sollten wir vielleicht einmal ein wenig anschauen, aber nicht in dem Gedanken, dass ihr jetzt die Weisheit und Erklärung bekommt, die kann nämlich keiner geben, auch wenn man es noch so genau in der Schrift durchsieht, sondern es geht mir mehr darum, uns zu befreien von dem Blick nach unten und den Blick nach oben zu gewinnen und zu sehen, der Herr ist Regent in dieser Welt, nichts geschieht ohne ihn und wir können uns auf ihn verlassen, vertrauen und nach oben schauen. Das ist das Ziel. Ich hoffe, es gelingt mir, euch ein wenig mitzunehmen. Von Martin Luther wird überliefert: Wenn ich wüsste, dass Christus morgen wiederkäme, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Was sagt euch das? Ich wüsste, dass Christus morgen wiederkäme, dann würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Ich finde das sehr interessant, dieses Wort, das er gesagt hat. Und es drückt etwas sehr deutlich aus. Es ist die Haltung eines wirklich wachen, lebendigen, Jesus-liebenden Christen. Und es sagt nichts anderes als, ich will die Zeit auskaufen. Ich will jede Minute, die es noch gibt, auskaufen für den Herrn. Das ist vielleicht nicht gerade der Apfelbaum, aber er bringt dieses Bild, damit wir es verstehen. Nicht hinsetzen und sagen, das ist ja alles so schrecklich. Ich kann daran nichts ändern. Ich habe solche Angst. Ich setze mich in die Ecke. Nein, die Zeit auskaufen. Für Gott leben und unser wirkliches Christenleben zu begreifen. Lebendige Christen haben die feste Hoffnung auf die Ewigkeit. Haben die feste Hoffnung auf Jesu Wiederkehr. Und ich frage mich, warum diese feste Hoffnung, die uns eigentlich nur ein Lachen ins Gesicht bringen kann und Freude ins Gesicht bringen kann, so sehr niedergedrängt wird, so sehr verdrängt wird, so wenig real vorhanden ist und dass uns all das, was ja bedrückend ist, ich gebe das zu, es geht mir auch ein bisschen so, dass das unsere Zeit ausmacht. Christen leben in der Gewissheit, dass Christus einmal wiederkommen wird. Also bei mir ist das so. Ich weiß, er kommt. Ich weiß nicht wann, aber Jesus selber hat gesagt, ich weiß es auch nicht, es weiß nur der Vater. Und das ist das, was wir als Zeit mitnehmen können. Die Zeit davor nennen wir die Endzeit oder die Eschatologie, die Lehre von der Endzeit. Aber es geht dabei nicht nur um die Wiederkunft Jesu. Es geht um andere Themen, die dran sind, die ich aber heute gar nicht vertiefen will, nur deutlich machen will. Es geht auch darum, wie sieht deine persönliche Endzeit aus? Wie gehst du damit um, mit der Zeit, die jetzt noch vor dir liegt? Lebst du sie so fröhlich im Wohlstand, den wir haben, oder in der perspektivischen Sorge, was auf uns zukommen kann? Oder lebst du für den Herrn? Lebst du zielorientiert auf das Ziel, das einmal kommt? Ich meine, ich mit fast 81 kann auf das Ziel leben, aber ich habe schon eher damit angefangen und ich freue mich auf das Ziel. Ich bin aber auch noch gerne jeden Tag hier. Das hat auch mehrere Gründe. Ich freue mich, in der Gemeinde zu sein und zu sehen, dass wir als Geschwister miteinander liebevoll umgehen. Meistens, nicht immer. Ich freue mich über die wachsende Familie. Wir haben inzwischen 3 Urenkel, einen gerade zu Besuch. Das ist schön. Das macht Lebensfreude noch, bevor wir dann in unserer endgültigen Bestimmung sind beim Herrn. Die zweite Frage, die bei Jesu Wiederkunft ansteht, ist die Frage des Gerichtes. Ist euch bewusst, dass wir alle ins Gericht gehen und dass der Begnadigte dann erfahren wird, deine Schuld ist dir vergeben, du kannst reinkommen, ich habe die Schuld übernommen, ich habe die Strafe für dich getragen. Aber sind wir uns bewusst, dass Gericht sein wird? Das ist erst. Und ich wünsche mir, dass keiner von uns in dieses Gericht kommt und nicht als Begnadigter durchgelassen wird. Das liegt bei euch selber, ob ihr dazugehört. Wir müssen nachdenken über den Himmel und auch über die Hölle und auch über die Hölle reden und über den Himmel reden. Ich mache das heute nicht, aber das hängt auch zusammen mit Jesu Wiederkunft. Das hängt auch zusammen mit dem Ende. Und schließlich müssen wir auch Israel betrachten und Israel richtig einordnen. Auch das liegt dabei. Alles Dinge, die ich mit diesem einen Wort angerissen habe und dann gleich wieder weglege. Zu den Zeichen der Endzeit. Was haben wir? Ich habe mal so ein bisschen aufgeschrieben. Wir haben eine Klimakrise, die beschäftigt uns schon etwas länger. Manch einer sagt, ach, nicht wichtig. Auch die Politiker haben es eine Weile nicht ernst genommen. Da wird auch vieles so und so geredet. Tatsache ist, dass unsere Erde sich verändert, stark verändert, dass Dürrezeiten kommen, Hungersnoten kommen, Überschwemmungen kommen. Alles das hängt mit dieser Klimakrise zusammen. Ist das Zeichen der Endzeit? Energiekrise jetzt durch falsche Politik, Energiekrise durch Krieg in der Ukraine, Energiekrise, die vielleicht uns nächsten Winter keine warme Wohnung schenkt. Wer weiß, was da kommt. Ist das ein Zeichen der Endzeit? 2 Jahre Pandemie, die uns durchgeschüttelt hat und bewegt hat. Heute dürfen wir wieder vollständig hier sein und wir dürfen ohne Maske sitzen. Einige tragen sie und das finde ich auch gut, dass wir die Freiheit haben zu sagen, es reicht mir nicht, dass es freigegeben ist, ich trage meine Maske weiter. Und sicher ist ein Stück Vorsorge sinnvoll, aber Angst ist nicht nötig. Vorsorge sinnvoll, wenn wir denken, dass es jetzt wieder einige Familien über die Kinder in diesem Fall erwischt hat mit Corona. Das heißt also, aufhalten können wir es nicht. Ich bin dem Impfen nachgegangen, habe meine 4. Impfung gekriegt, bin 2,5 Jahre an Corona vorbeigekommen. Das heißt aber nicht, dass es mich nicht morgen auch treffen könnte. Also Sorgen als solches schon, aber Endzeit? Krieg, jetzt ganz nahe. Krieg hat es immer gegeben in der Welt. Kriege, bestialische Kriege. Aber wir haben gefühlt hier in Europa 75 Jahre Frieden gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Und jetzt ist uns Krieg ganz nahe gekommen, bis an die polnische Grenze, bis an die Grenze der NATO. Ist das ein Endzeichen? Und dann plötzlich ein Erdbeben mit einem hohen Wert in Japan und dem Herrn sei Dank ist nicht viel passiert. Es erinnert wieder an den Tsunami vor vielen Jahren, der ein Atomkraftwerk zerstört hat. Überschwemmungen, wir erinnern uns an die Ahr, erinnern uns an das Wasser, das wir in Deutschland hatten. Das waren auch apokalyptische Situationen und Zeichen, etwas, was nie da gewesen ist, eine Flutwelle von der Höhe, die durch das Tal runterkommt, durch den vielen Regen. Ist das alles Endzeit? Sind das endzeitliche Zeichen? Die Waldbrände in Australien und jetzt das Wasser in Australien, erst Brand, dann Wasser. Ich weiß nicht, wie wir das einordnen sollen. Aber es ist schon eine Häufung von Katastrophen, von schwierigen Situationen, von Krisen, die aufeinander kommen, die ineinander kommen, die gleichzeitig kommen. Irgendwo habe ich den Eindruck, das wird immer schneller. In der Politik spricht man von einer Zeitenwende. Zunächst bezogen auf Corona, heute auch auf diesen Krieg in Europa. Eine Zeitenwende. Nichts wird mal so sein wie vorher, wenn denn das mal vorbei sein wird. Wie und wann, das weiß keiner. Aber in einer Zeit, in der die Welt durch Naturkatastrophen und durch menschenverursachte Katastrophen gefährdet wird, sollen wir aufschauen nach oben. Und dazu ein Bibelwort, Lukas 21, Vers 28. Ich hätte es gerne an der Wand zum Mitlesen. Habt ihr nicht? Habt ihr gekriegt? Ja, schade. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Das lesen wir in Lukas 21, 28. Also nach oben schauen auf den Herrn. Nach oben schauen, wo unsere Erlösung herkommt, wo unsere Rettung herkommt. Und uns nicht herunterziehen lassen von all dem, was um uns ist. Menschlich Sorge zu haben, Menschlich Sorge zu haben ist verstehbar, aber ich wollte euch sagen, dass wir einen Ausweg aus dieser Sorge haben und das ist ein ganz wunderbarer. Schaut nach oben, schaut auf Jesus, lasst euch davon inspirieren. Und für mich ist dann die Frage aufgetaucht, hat die Beschäftigung mit dieser Frage der Endzeit Einfluss auf unser gegenwärtiges Leben? Oder anders gefragt, hat die Nichtbeschäftigung mit der Endzeit Einfluss auf unser Leben? Ich glaube, das gilt beides. Die meisten Menschen denken nicht über Endzeit nach. Das ist für sie ganz weit weg. Und die, die im christlichen Glauben stehen oder stehen wollen oder stehen sollten oder man meint, dass sie stehen, dann denken die meisten auch nicht über Endzeit nach. Und wer über Endzeit nachdenkt, ich glaube, der hat einen ganz anderen Blick. Der hat diesen Blick auf die Zukunft. Der hat diesen Blick auf das Ende. Der Frieden, um den wir gebetet haben, für den wir gesungen haben, der wird kommen. Der Friede Gottes. Ich werde euch meinen Frieden geben, aber nicht den Frieden, den die Welt hat. Das müssen wir uns in unser Herz hinein singen lassen und hineinreden. Und wer diese Endzeit nicht hat, der lebt das Heute, der lebt ziellos, der lebt das, was die Welt lebt. Und bei uns ist das wichtigste Thema in diesem Land, in dem wir leben, Wohlstand. Wohlstand, Wirtschaft verschafft Wohlstand. Und das sind so die Dinge, die beschäftigen. Da sind fast alle mit beschäftigt. Und auch unsere Gemeinde wird davon geprägt. Ganz genauso. Ob wir Menschen sind, die zielorientiert leben, die dieses Ziel vor Augen haben oder nicht. Ich glaube, dass das wichtig ist. Die Gemeinde muss sich immer wieder Klarheit über ihren Auftrag verschaffen und für ihren Kernauftrag und für ihren Auftrag, der sich heute ergibt, auch aus diesen endzeitlichen Gedanken. Das ist das, was Gemeinde ausmachen sollte und nicht viele andere Dinge, die eigentlich im Mittelpunkt stehen. Es ist schwierig, in der heutigen Zeit normal zu leben. Es ist schwierig, heute in der heutigen Zeit ohne Formulare, ohne Gesetze, ohne Ordnung zu leben. Aber wenn dann auch wir in unserer Gemeinde Papiere haben, und man kann das so bei diesen Corona-Ordnungen sehen, da kommt das dann mal durch, dass wir also ganz viel mit Ordnungen und Papieren und Sitzungen und Protokollen leben müssen, statt auf Jesus zu schauen und zu überlegen, was wollen wir für den Herrn tun, dann ist das auch ein Stück bedenklich. Wir können uns, so wie ich das sehe, rein logisch, gedanklich kaum davon befreien. Aber ich finde es tragisch, dass das so ist. Und vielleicht müssten wir darüber auch nachdenken. Christen sind die Einzigen, die wirklich wissen, wie es einmal zu Ende geht. Nur das Wann wissen wir nicht und das Wie nicht so ganz genau. Ich werde hier nicht ins Detail gehen. Ich habe mich mit dem Thema die Tage beschäftigt und wenn ich jetzt über Endzeit euch einen Vortrag halten wollte, das würde auch keine Predigt sein, dann könnten wir lange zusammensitzen und dann würden wir konträre Diskussionen haben und unterschiedliche Meinungen ausbilden. Also Detail lassen wir weg. Ich gehe weiter in diesem Gedanken, euch vielleicht zu mobilisieren, über die letzten Dinge, über die Eschatologie nachzudenken. Das wird uns sicher allen helfen. Die Bibel hat über die letzten Dinge viel zu sagen. Sehr viel. Und es ist sehr unterschiedlich, was gesagt wird. Und es sind sehr unterschiedliche Meinungen, die dazu da sind. Und da fängt eigentlich auch unser Problem dann schon an. Wir wollen möglichst alles genau wissen. Und wenn wir genau in die Bibel gucken, stellen wir fest, wir können es nicht genau wissen. Es ist nur schemenhaft erkennbar. 27% der Bibel bestehen aus Vorhersagen für die Zukunft. Mehr als ein Viertel. Also es ist das Hauptthema, mit dem sich Gottes Wort beschäftigt. Zukunft. 319 Mal wird die Wiederkunft Jesu im Neuen Testament erwähnt und fast in jedem Buch des Neuen Testamentes können wir das finden. Das unterstreicht noch einmal, dass es eigentlich das Kernthema ist. Interessant ist, dass die erste Ankündigung schon gleich zu Beginn der Menschheitsgeschichte war, noch vor der Sintflut. Haben wir den zweiten Text, Judas 14 bis 15, oder habt ihr den auch nicht? Oh, schön, wunderbar. Es hat aber auch Henoch, der siebente von Adam an, von ihnen geweissagt und gesagt, siehe, der Herr ist gekommen, mit seinen heiligen Myriaden Gericht auszuüben und gegen alle und alle Gottlosen zu überführen und allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all ihren harten Worten, die gottlose Sünder gegen ihn geredet haben. Hier steht jetzt, ist gekommen. Wir können auch in anderen Übersetzungen lesen, er kommt. Es ist ein prophetisches Wort von Henoch, der siebente nach Adam, also 150 Jahre nach ihm, sieben Generationen. Ich weiß nicht, wie ich es rechnen soll, können von mir aus auch 200 Jahre sein. Also eine ganz kurze Zeitspanne danach ist schon diese Prophetie da, dass der Herr einmal kommen wird und dass es dann um Gericht geht, wovon ich vorhin sprach, dass das auch da ist und dass alle überführt werden und alle vor das Gericht kommen und keiner ausgelassen wird. Das dürfen wir wissen und das dürfen wir für uns wirklich ernst nehmen und begreifen. Es muss damals schon ziemlich wild ausgesehen haben und die Gottlosigkeit, die wir heute in der Welt mehr und mehr verspüren, musste damals auch schon ein großes Thema sein. So schnell am Anfang. Das kann man kaum vorstellen, wenn man sich das klar macht. Und die letzte Prophetie oder der letzte Hinweis auf die Wiederkunft Jesu, die finden wir im letzten Buch der Bibel. Dies war das vorletzte Judas und im letzten Buch der Bibel in der Offenbarung 22, Vers 20 haben wir den Text. Ja, oh, das hört gut, hört sich gut an. Dann haben wir nicht, gut. Offenbarung 20, Vers 20. Der diese Dinge bezeugt, Jesus, spricht, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, ist der Ruf, der dann erschallt. Können wir das auch so nehmen? Also, ja, ich komme bald, heute, schön, er kommt bald. Das ist jetzt 2000 Jahre her so, Rob. Herr Jesus, komm, bitte komm. Das, würden wir das aus tiefstem Herzen rufen? Ja, ich kann das. Komm, mach all dem ein Ende und lass uns in diese Wohnung einziehen, die du für uns bereitet hast. Lass uns in diesen Frieden einziehen, nach dem wir uns sehnen. Lass uns mit dir ganz leben dürfen und all das hier hinter uns lassen, was uns Schwierigkeiten macht. Der Zeitpunkt ist nicht bekannt und wir Menschen möchten alles ganz genau wissen und das macht ganz große Probleme und deswegen hat es viele Theologen gegeben, die versucht haben, dieses oder jenes so zu deuten und so zu deuten, um an ein zeitliches Ziel zu kommen. Aber das kann eigentlich gar nicht der Gedanke um die Endzeit sein. Es kann der Gedanke nur sein, darüber nachzudenken, was kommt auf uns zu. Und wenn wir es hier betrachten, wir müssen mal in Matthäus 24 jetzt sehen, den Text habt ihr sicher, nicht? 24, 1 bis 14. Da ist er. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel weg und seine Jünger traten zu ihm, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, seht ihr nicht dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Als er aber auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger für sich allein zu ihm und sprachen, sage uns, wann wird das sein? Ja, das könnten wir auch gewesen sein. Wann wird das sein? Das ist ja auch unsere Frage. Und was ist das Zeichen? Auch das ist unsere Frage. Was für Zeichen werden wir haben? Das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung der Zeitalter. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, er gab nicht die Antwort auf die Frage, Er sagt etwas völlig anderes. Seht zu, dass euch niemand verführt. Seht zu, dass ihr an mir bleibt, dass ihr meine Botschaft hört, dass ihr auf das hört, was Gott euch gesagt hat. Seht zu, dass niemand euch verführt, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Diese Christusse sind heute schon unterwegs, und in der jüdischen Welt hat es schon einige gegeben, Juden, die sagten, ich bin der Messias, die leben alle schon nicht mehr, das ist alles überholt, aber es hat einige gegeben, es wird weitergehen. Und jetzt, ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Wir erleben massiv Berichte über Krieg. Seht zu, erschreckt nicht. Das sagt uns der hier auch ganz deutlich. Nicht erschrecken. Denn es muss geschehen. Und das heißt für mich, da ist über all diesen Dingen Gottes Wille dahinter. Es geht nichts an ihm vorbei, so schrecklich es auch aussieht. Er hat Menschen gebraucht, um seine Ziele zu bringen. Nebukadnezar, der Kyros, der Israel zurückbringen durfte, und viele andere. Das heißt, Gott hat Menschen gebraucht, auch die nicht aus seinem Volk waren, um seine Ziele zu bringen. Und das erleben wir auch hier. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben. Wenn wir das mal so ein bisschen weltweit sehen, dann ist das so tatsächlich ein Bild. Jetzt geht es um zwei Nationen und es geht noch um viel mehr, wenn wir es umsetzen. Und Königreich gegen Königreich. Es werden Hungersnöte, Dürre, Missernten, Kriege, die verhindern, dass Getreide angebaut wird oder die Landwirtschaft arbeiten kann. Erdbeben, auch mehrere dieser Welt, da und dort sein. Aber alles dies ist der Anfang der Wehen. Der Herr spricht hier von Wehen, Geburtswehen. Und Frauen, die ihre Kinder gekriegt haben, die wissen das ja, wie das mit den Wehen ist, wie schmerzhaft sie sind. Und die wissen auch, wie sie immer schneller kommen. Erst ganz langsam, also meine Frau war sehr gelassen und dann war ich schon ganz unruhig, als unsere Dritte in der Türkei zur Welt kam und sagte, lass uns fahren, ich habe Sorge, ja, ich habe Zeit und irrsinniger Verkehr. Naja, ich bin dann gefahren mit ihr. Und in der Türkei kann man sich helfen. Ich habe die Warnblinkanlage gemacht, habe Dauer gehupt, einen Arm aus dem Fenster und gewunken. Und die Türken denken anders als wir Deutsche beim Autofahren. Die dachten, der hat ein dickes Problem, also machen wir ihm Platz. Und wir würden sagen, der spinnt doch, was soll denn das? Und ihm extra noch im Weg stellen. Also hier blinken und so, das darf nur die Obrigkeit. Aber ein anderer unmöglich. Die haben mir Platz gemacht und für eine Fahrt vom Flughafen in der Nähe, wo wir wohnten, bis in die Stadt, ins deutsche Krankenhaus, brauchte ich normalerweise eine Dreiviertelstunde oder auch 5 Stunden nach der Verkehrslage und ich bin in 20 Minuten gefahren. So sehr haben die alle Platz gemacht. Das war schön. Und dann wollte ich beim Kind dabei sein, die Anmeldung machen, da bin ich gar nicht mehr zugekommen. Die kamen gleich mit dem Kittel in der Hand, komm. Da habe ich dann also diesen Schnellgang erlebt, wie das immer schneller wurde und dann auch sehr schnell da war. Und so beschreibt der Herr das. Haben wir diesen Anfang der Wehen? Sind wir schon drin in den Wehen? Auf jeden Fall sollten wir dieses Bild mitnehmen. Und da ist einiges schlüssig dran. Es ist der Anfang. Und es wird weitergehen. Dann werden sie euch in Bedrängnis überliefern und euch töten und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen. Und dann werden alle zu Fall kommen und werden einander überliefern, einander hassen und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Das Bild haben wir doch heute auch. Die Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Die Liebe erkaltet. Wir spüren das. Nur das Ich ist wichtig. Jeder denkt an sich selber und Liebe ist immer eine Du-Beziehung. Ist immer, dass ich auf den anderen schaue und Gutes für ihn will. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also unser Ziel ist hier auszuharren, aber wir müssen das Ziel vor Augen haben. Und dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, alle Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Und letztlich ist das auch unser Auftrag, dieses Evangelium zu predigen, ein Licht zu sein, ein Zeugnis zu sein. Ist uns das so bewusst, dass wir eigentlich in dieser Weise leben sollen? Dass unser Zeugnis und das Zeugnis von 80 Geschwistern, die hier zusammensitzen, das gemeinsam kommt, ist ein Stück Licht, das in diese Welt hineinscheint. Glaub mir das. Und dein persönliches Zeugnis, ich habe so manche von euch, die mir erzählt haben, was sie erlebt haben, ich könnte auch Zeugnisse nennen, haben Licht gebracht in kleine Situationen und Licht gebracht in große Situationen. Das ist das, was der Herr erwartet. Und ich kann euch sagen, ich habe bei diesen Zeugnissen, bei diesen Situationen, die so waren, immer meist eine ganz große Befreiung erlebt. Ihr wisst ja, ich verteile gerne einmal im Jahr Leben ist mehr, eine ziemlich große Stückzahl an Menschen, die ich kenne, denen ich begegne, also nicht so einfach mal auf dem Weg. Und das Letzte, das ich bisher verteilt habe, ist noch gar nicht lange her, da war ich bei meinem HNO, schenke ihm das, er guckt drauf, ach ja, das habe ich ja schon gekriegt. Und dann sagt er, das passt in diese Zeit, das brauchen wir heute in dieser Zeit. Und das war für mich der Türöffner, mit ihm über Glaubensfragen, über Jesus, über Zukunft zu sprechen. Und er hatte ganze 20 Minuten Zeit und hat aufmerksam zugehört. Und dann sagt er nur so, ich würde ja gerne auch weiterreden, das ist so interessant. Aber draußen warten die Patienten und das ist ja eigentlich mein Auftrag. Aber kommen Sie mal in 3 Monaten wieder, Sie haben so viel Ohrenschmalz, also ich mache Ihnen dann 3 Monaten das Ohr wieder sauber und dann können wir weiterreden. Das ist sowas Schönes, wenn ihr merkt, da ist ein offenes Ohr und einer möchte zuhören. Offenes Ohr, ja. Und nur in ein offenes Ohr könnt ihr reinreden, nicht? Also er hat mir mein Ohr sauber gemacht, geöffnet, aber sein Ohr war offen für das, was ich ihm gesagt habe. Das ist so schön. Das sind kleine Begebenheiten, kleine Momente, die auch Freude ins Herz schenken und uns weiter nach oben schauen lassen. Ja, diese Beschreibung des Zeitalters, wie sie Jesus in seiner Endzeitrede bringt, sind alles Wesensmerkmale, die das Ende irgendwo ein Stück andeuten, aber es sind auch alles Wesenszeichen, die in jeder Epoche der Kirchengeschichte stattgefunden haben. Das heißt, auch da ist ein ganz langer Atem. Die Frage der Schnelligkeit, können wir sie beurteilen? In der digitalen Welt geht alles ganz schnell und da haben wir alles sofort. Der Krieg in der Ukraine ist so digital dokumentiert wie kein Krieg vorher. Und man kann sicherlich dann im Hinterher sehr leicht herausfinden, wo, wer, wann, wie gelogen hat. Man merkt das ja jetzt schon, dass die Lüge die beste Kriegswaffe ist, die eingesetzt wird. Die meisten Menschen sind besorgt um ihre Zukunft. Wir auch. Es beschäftigt uns sehr. Dabei leben sie in der Gegenwart. Und diese Gegenwart ist ausgefüllt mit, ja zumindest hier und in manchen Ländern der westlichen Welt, mit überbordendem Luxus und Wohlstand. Und auch noch mit Gesetzlosigkeit. Also ich habe immer gesagt, wir Deutschen sind ein Volk der Diebe. Ist egal was, ich muss irgendwie drankommen. Und früher hat man vielleicht Banken überfallen und Ähnliches gemacht. Heute sprengt man Bankautomaten oder man sagt, ich will mich nicht impfen lassen und fälscht dann einen Impfpass. Das ist genauso Diebstahl, wenn ich das so sehe. Gesetzlosigkeit. Also man denkt an sich selber, nur an sich selber und man möchte sich selber sichern und schützen und sowas und alles andere ist uninteressant. Leben wir als Gemeinde Jesu auch in dieser Gegenwart oder leben wir in der Zukunft? Jeder von euch muss sich selber hinstellen und die Frage für sich beantworten. Was denke ich, was tue ich, was lebe ich? Ich habe dieses Leben mit, wo alles nicht so genau genommen wird, meine ersten Hälfte meines Lebens, wo Jesus noch nicht mein Herr war, durchaus erlebt und auch streckenweise mitgemacht. Ich weiß also, wovon ich rede. Und ich bin dankbar, dass das Jahrzehnte hinter mir liegt und dass das für mich überhaupt keine Frage mehr ist. Ich möchte in diesem Zustand, in dem ich jetzt bin, mit Jesus weiterleben, bis er kommt. Ohne jede Frage. Das ist mein Ziel und das möchte ich. Und ihm dienen, so gut ich das kann. Mir ist in Haggai 1, Vers 4 ein Vers in die Hände gefallen, den ich aber doch hier sagen möchte. Ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt, dieses Haus des Herrn? Also unser Haus des Herrn liegt sicherlich nicht verödet da. Wir können für uns sagen, wir haben ein sehr schönes Gebäude, jetzt deutlich mehr als 10 Jahre alt und nutzen es. Aber es gibt andere Fragen, die kommen. Wenn wir also nächsten Mittwoch das Forum halten wollen und darüber nachdenken müssen, können wir uns 2 vollzeitliche Pastoren oder Mitarbeiter leisten, dann drückt das aus, dass wir finanzielle Fragen zumindest haben. Vielleicht sind es auch Probleme und die treffen uns ja auch alle. Damals wurde den Leuten gesagt, ihr sitzt in getäfelten Häusern und Tempel des Herrn. Was ist damit? Und ich kann für mich nur so sagen, wo ich rumgefahren bin und gegangen bin und überall, das gilt für uns auch. Also die Gemeindeglieder sind häufig wohlhabend. Es gibt viele Häuser, in denen sie wohnen. Wir haben auch mal eins gehabt, in dem wir gewohnt haben. Das ist schon lange her. Jetzt wohnen wir zur Miete bei unserer Tochter. Und das Haus des Herrn. Also ich meine, das Haus des Herrn, unsere Gemeinde, darf gar keine finanziellen Probleme haben. Wir sind die, die dafür sorgen, in Gottes Auftrag, dass es sie nicht gibt. Und dann sollten wir darüber nachdenken. Alles, was wir haben, gehört dem Herrn. Und wir sollten das für ihn einsetzen, was dringend erforderlich ist. Ich will nicht näher auf dieses Nebenthema eingehen. Von damals auf heute wenig Änderung. Wichtig ist, dass wir ein ungestörtes Leben möglichst im Wohlstand haben. Im Rahmen der Emanzipation sind die Frauen dann meist arbeiten gegangen und in meisten Familien oder in vielen Familien, ich will das nicht pauschalieren, arbeiten beide. In manchen Fällen mag das nötig sein, in manchen Fällen nicht. Und dann ist keine Zeit für Familie, für die Kinder. Wir merken, dass manche überhaupt nicht erzogen werden, weil man keine Zeit hat. Und dann ist auch keine Zeit für die Gemeinde und der Gemeinde mitzuarbeiten. Ich muss ja alles unter einen Hut bringen, was da so läuft. Das muss jeder für sich alleine entscheiden, aber dabei doch wissen, es geht darum, was gebe ich dem Herrn von meiner Zeit, was gebe ich dem Herrn von meinen Gedanken, von meinem Wollen, von meinem Geld. Ist das wirklich so, dass ich das ernst nehme? Haben wir dabei unsere eigene Zukunft im Auge oder die Ewigkeit? Wenn dann bedrohliche Weltereignisse kommen, haben wir in erster Linie Angst um unser Leben. In unserer Bibellese haben wir heute Morgen im 4. Buch Mose gelesen. 4. Buch Mose im 16., 17. Kapitel ist die Geschichte von Korach, der sich auflehnt mit seinen 250 Leuten gegen Mose und Aaron und Abidan und Datan. Und dann, wie der Herr sie verschlingt, die ganze Geschichte will ich nicht erzählen, bestraft. Die werden also alle von der Erde verschlungen. Und dann sind sie immer noch nicht zufrieden und murren weiter. Und dann sagt der Herr, jeder Stamm soll einen Stab in das Allerheiligste legen und ich werde dann den von Aaron ausschlagen lassen und genau das passiert. Und das ist der, zu dem ich rede, das ist der, mit dem ich Kontakt habe. Und was sagen sie am Ende, als sie das alles gesehen haben? Und die Söhne Israel sagten zu Mose, siehe, wir vergehen, wir kommen um, wir alle kommen um. Jeder, der irgend der Wohnung des Herrn naht, der stirbt. Sollen wir denn ganz und gar vergehen? Sie haben überhaupt nicht begriffen, was da passiert ist. Sie haben überhaupt nicht begriffen, dass notwendige Strafe Einzelne traf. Gott wollte das ganze Volk strafen und Mose hat sich auf den Erden geworfen und hat gesagt, Herr, lass es. Du kannst doch nicht wegen Einzelner das ganze Volk strafen. Gott lässt sich überzeugen. Dann murren sie weiter. Und eigentlich müsste er seine Strafe vollziehen. Er tut's nicht. Er gibt ihnen noch ein weiteres Zeichen. Und das nehmen sie nur und sagen, ja, wir haben unendliche Angst. Das ist ja so ein unbarmherziger Gott, der bringt uns um, wenn wir da an die Stiftshütte kommen, wenn wir an das Zelt der Begegnung kommen, wenn. Das ist ihr Denken. Ist unser Denken nicht manchmal ähnlich? Sorgen ist wichtig, Nachdenken ist wichtig, Verstand einsetzen ist wichtig. Es ist wichtig, auch das zu tun, was wir an Ordnung bekommen, da wo es Schutz bedeutet. Also ich trage diese Maske, wenn ich sie trage, um euretwillen. In allererster Linie, damit ich, wenn ich denn mal vielleicht, ohne es zu wissen, Corona haben sollte, dass ich niemanden anstecke. Das heißt, das ist die Frage, wie gehe ich damit um? Ich habe mich impfen lassen aus dem gleichen Grund. Und es gibt so viele, die Angst haben. Angst vor Corona, die dieses und jenes sehen. Man kann sich mit dem Thema beschäftigen. Ist gut, okay, alles ist kein Thema. Auch unterschiedliche Meinungen haben. Auch das ist kein Thema. Aber wir sollten sachlich miteinander darüber reden und wir sollten als Christen die Bibel in die Hand nehmen. Und dann kommt die Zukunftsfrage sofort, die Zukunftsfrage der Ewigkeit. Also ich habe überhaupt keine Not mit Corona. Und wenn ich nicht mit Menschen zusammenlebte, die ich liebe und denen ich Wegweiser sein will, dann brauchte ich die Impfung nicht. Dann brauche ich auch die Maske nicht. Dann kann Gott mir helfen. Was hat unsere liebe Friedel gesagt? Ich habe sie ja versorgt in ihrem letzten Lebensabschnitt. Musste auch über Corona mit ihr reden. Und dann sagt sie, was ist Corona? Ich habe doch keine Angst. Weißt du, ich werde nicht an Corona sterben, ich werde an Gottes Willen sterben. Das war ihre klare Äußerung. Und sie ist an Gottes Willen gestorben und nicht an Corona. Zwar in der Corona-Zeit. Das brauchen wir, diesen Hintergrund brauchen wir. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir darüber nachdenken und dass wir das tun. Wir haben oft übersehen, dass Jesus selber gesagt hat, dass zum Beispiel Kriege, Erdbeben, Seuchen, Hungersnöte und sowas keine Zeichen seiner baldigen Wiederkunft sind. Denn diese Dinge gab es schon immer. Erst wenn diese Ereignisse vermehrt auftreten, wehen, stärker werden, was ich schon gesagt habe, dann können wir von dem Anfang des Endes reden. Dann sind wir irgendwo am Ziel. Und die Endzeit, die dauert ja nun schon 2000 Jahre, wenn wir das mal ganz nüchtern angucken. Die Menschheit entfernt sich mehr und mehr von Gott. Das war damals so, das ist heute so. Wir versuchen, in der Gemeinde jeden zu halten, jeden mitzunehmen, möglichst breit uns aufzustellen. Und dann wird die Botschaft davon betroffen und auch verwässert. Unter Umständen. Und das Leben der Christen verwässert sich. Wir sollten unter keinen Umständen nur den kleinsten Nenner des Zusammenlebens suchen. Das, was man macht, wenn man eine Koalition bildet. Da kennen wir das Spielchen ja häufig genug. Sondern, dass wir in der Wahrheit der Bibel leben. Das ist das, was Gott von uns will. Und das ist das Ziel von dem Leben. Ich komme in die Schlusskurve. Was heißt das für uns heute? Rein praktisch. Jesus sagt, seid wachsam. Das heißt, wachen, schauen, kann ich Zeichen sehen, versuchen für mich selber zu erfassen, sind das die Zeichen, sind sie es nicht. Und entsprechend vorbereitet sein. Vorbereitet sein auf das Ziel, das auf uns wartet. Und rein praktisch helfen. Wie es in bewundernswerter Weise viele Christen tun, jetzt gerade in der Krise um die Ukraine, Flüchtlingen helfen, sie versorgen mit allem. Das finde ich bewundernswert, was da läuft und was da an Hilfsbereitschaft aufgebrochen ist über viele, viele Länder. Das finde ich sehr eindrucksvoll. Aber noch wichtiger ist, dass wir alle mit der Nachricht, der guten Nachricht des Evangeliums versorgen. Und nicht nur die, die geflohen sind, sondern auch die, die diese Botschaft noch nicht gehört haben in unserem Land. Dass wir Menschen die Chance geben, auch die Zukunft zu gewinnen, wie wir sie kennen. Lasst euch nicht runterziehen von den vielen Hiobsbotschaften, die auf uns eindringen, sondern nehmt Gott in die Mitte des Lebens. Versucht ihm zu dienen und den Menschen zu dienen, die ihr begegnet, und als Zeugnis zu sein für die Botschaft. Ich schließe. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt und hebt eure Köpfe, eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Oder auch ein anderer Satz, mit dem ich gerne morgens aufstehe. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, bist du der Ewigkeit einen Tag näher gekommen. Und das gilt für jeden, und das ist ein wunderbarer Gedanke zu sagen, ich gehe schrittweise zu diesem Ziel des ewigen Friedens, in dem ich gerne leben möchte. Amen.